Ein herzliches Hallo unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern.
Hallo und hallo liebe Dani.
Hallo Sarah. Wir sind in der zweiten Folge unserer Staffel zum Thema Veränderung. Und mir ist in den letzten Tagen was ganz besonders aufgefallen. Wir sind ja, wir haben sicher in vielen, vielen, vielen Folgen schon drüber geredet, dass wir das nicht verstehen, warum man nicht Klimakrise sagen kann. Also überall in den Medien oder auch jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis, wir hören immer davon, dass über Klimawandel geredet wird. Aber wir haben keinen Klimawandel, sondern wir haben eine Klimakrise. Aber niemand benennt das so. Und dann höre ich mich die Wochen selber öfter mal sagen, ja, weil Corona-Krise das und Corona-Krise das und Corona-Krise das. Und frage mich dann ehrlich, wo ich das her habe. Weil, also für mich persönlich ist jetzt kein Krisenzustand. Deshalb würde ich das aus mir selbst heraus niemals so bezeichnen. Weil, also ja, ich muss jetzt daheim bleiben und es gibt gewisse Dinge, in denen bin ich eingeschränkt, aber eine Krise ist, eine persönliche Krise ist für mich was anderes. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das von diesen Pressekonferenzen, wo unser Bundeskanzler immer sagt, Corona-Krise. Ich glaube, was er eigentlich damit meint, ist Wirtschaftskrise. aber ich bin erstaunt darüber, wie schnell man einen Ausdruck übernimmt. Aber man übernimmt ja nicht nur das Wort, sondern auch das, was damit mitschwingt. Nämlich, das ist jetzt echt arg und da passiert jetzt was Schlimmes und das wird uns alle beeinflussen. Und das ist ja auch total berechtigt, dass man Corona-Krise sagt. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie schmälern. Aber umso weniger verstehe ich es, warum man nicht Klimakrise sagt. Weil wenn unsere Politiker und Politikerinnen in jeder Sitzung, in jeder Diskussion, in jedem Interview statt Klimawandel Klimakrise sagen würde, würde das auch ein ganz anderes Zeichen setzen und es würde viel mehr, glaube ich, auch in unseren Sprachgebrauch übergehen, Klimakrise zu sagen. Und wir haben eine Klimakrise. Und Corona. also es gibt ja die unterschiedlichsten Theorien, wie jetzt Corona passiert ist. Angefangen von 5G ist schuld und was weiß ich, alle möglichen anderen Dinge. Die Theorie, der ich persönlich am nächsten stehe, gedanklich mit meinem Mindset, ist, dass also wir Menschen, wir dringen so weit ein in den Lebensraum von Tieren, dass wir mit Tieren in Kontakt kommen, das war so nie gedacht, war so nie geplant. Und daraus entsteht dann zum Beispiel so ein neuer Virus. Also all diese, also man nennt diese, was ist der Plural von Virus?
Viren.
Viren, danke. Man nennt diese Virenerkrankungen, die von Tieren auf Menschen überspringen, Zoonosen. Alle schweren Epidemien oder Pandemien sind durch Zoonosen entstanden in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und das hat was damit zu tun, wie weit wir in den Lebensraum von Tieren eingehen, wie viel Kontakt wir mit denen haben. Das hat ja auch was mit der Klimakrise zu tun, weil wir Menschen uns in Gegenden ausbreiten oder das Gefühl haben, also da sind wir jetzt dann schon ganz schnell beim Palmöl und was weiß ich wo noch, da gehören wir nicht hin, weil Regenwald ist Regenwald. Da hat der Mensch nichts verloren, also unter Anführungszeichen. Die Corona-Krise ist jetzt für mich, wenn man es ganz platt ausdrückt, eigentlich ein Symptom der Klimakrise. So würde ich das jetzt für mich mal formulieren. Wie siehst du das auch?
Ich muss dir jetzt gleich was fragen. Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video angeschaut. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, von der Alana Scheik. Hm. Die redet in einem TED-Talk darüber, also über Corona und dass wir heute in den Lebensraum von Tieren eindringen. Und wie man es nennt, wenn Viren von Tieren auf Menschen wurscht, wenn Erreger von Tieren auf Menschen auf jeden Fall überspringen, habe ich mir das Video angeschaut, ist sehr zu empfehlen. Ich glaube auch, dass wir in einem System sind, das wahrscheinlich vor, keine Ahnung, ich würde jetzt einmal vom Gefühl her sagen, vor 200, 300 Jahren in Europa angefangen hat und das sie jetzt durch die Globalisierung so auf die Welt überspannt hat oder die Welt umspannt. Geld ist das Allerwichtigste. Ja, die letzten Tage habe ich jetzt irgendwie ein Plakat im Dorf hängen gesehen. Nur Wertschöpfung schafft Sicherheit. Also ja genau, nur Wertschöpfung schafft Sicherheit, weil das ist, dass man halt Geld vermehrt und irgendwie mit Geld Sicherheit erschafft und Überleben erschafft. Aber komplett zulasten unserer Umwelt. Und damit meine ich gar nicht so sehr die Bäume. Mei, die Bäume müssen sterben. Ja, das ist, finde ich, wird immer ein bisschen falsch verstanden, weil die Umwelt ist halt unsere Umwelt, in der wir ja leben wollen. Und wenn ich sage, ich will Bäume schützen, dann meine ich in Wirklichkeit, ich will ein Lebensumfeld für Lebewesen schaffen oder erhalten und schützen. Und ich habe ja vor einiger Zeit schon gemerkt, dass ich gar nicht, also worum es mir geht, ist gar nicht so sehr der Umweltschutz, sondern der Menschenschutz und der Schutz der zukünftigen Generationen, weil es mir halt um das geht und nicht so sehr, dass, also bei mir hört es halt nicht damit auf, dass ein Wald abgerodet wird und ich denke mir, der Wald sollte nicht abgerodet werden, sondern ich denke ja weiter und warum darf der Wald nicht abgerodet werden? Warum sind Palmölplantagen schlecht? Und halt einfach
alles. Ja klar, also du siehst das Ganze im größeren Zusammenhang.
Ja genau. Ja. Mir kommt vor, wir haben uns in ein System einmanövriert, das wirklich für wenige Menschen ganz ein lebenswertes Leben noch bietet. Weil selbst Leute, die bei uns im Westen wohnen, also ich weiß jetzt nicht, genaue Zahlen weiß ich nicht, aber Depressionen steigen, Burnout ist quasi, gehört schon dazu, man hat keine Zeit mehr für nichts, man ist irgendwie ständig, hechelt man nur was hinterher. Solche Dinge merke ich natürlich jetzt viel stärker, dadurch, dass ich heute halt jetzt am Land wohne und sehr entschleunigt bin. Alles, was ich tue, ist einfach sehr entschleunigt. Ich rede extrem viel mit meiner Oma und sie erzählt mir total viel von, wo sie aufgewachsen ist. Wenn ich sage, wir haben uns in ein System manövriert, meine Oma wird heuer 90 und sie, habe ich das schon erzählt? Sie hat miterlebt, wo der Strom in unser Dorf gekommen ist.
Also ja,
in die 50er Jahre ist die Gemeinde zu den Bauern und hat gefragt, ob sie bei dem Strom mitmachen wollen. Und alle Bauern haben natürlich gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann haben sie aber halt trotzdem Masten aufgestellt und halt einmal das Dorf
aber versorgt. Aber weiß man, warum die keinen Strom haben wollten?
Naja, 5G will auch keiner. Ich glaube, das ist sowas. Okay. So ein Mindset von, das kann nichts gut sein. Mhm. Also, ich würde auch nicht 5G da irgendwie mit Strom vergleichen, aber ich glaube, das Mindset dem Neuen gegenüber ist nicht so.
Ja.
Okay. Und meine Oma ist ja vom Bauernhof aufgewachsen und dann haben sie halt die Gemeinde hat die Strommasten hinbaut und dann haben sie halt auch Strom gekriegt. Und wie wir auf das Thema überhaupt gekommen sind, ist, weil ich halt am Abend jetzt immer bei meiner Oma bin und sie liegt dann schon im Bett, ich rede nur mit ihr, dann drehe ich das Licht und gehe. Und sie hat einmal zu mir gesagt, du kannst bei mir das Licht ablosen. Und dann sind wir auf das gekommen, dass sie, wo sie bis sie 20 war, hat man bei ihr das Licht ablosen. Und ja, das ist jetzt gar nicht so arg, aber sie war eine junge Erwachsene, da ist Strom ins Dorf gekommen. Dann sind Autos gekommen, also die Autos sind, glaube ich, vorher schon gekommen, aber sie hat halt innerhalb von 70 Jahren das alles erlebt, also wo wir jetzt, bis zu hin, wo wir jetzt stehen.
Und wir finden es schon arg cool, dass ich die Generation bin, die nur ohne Handy aufgewachsen ist. Ne? Aber hallo, deine Oma ist ohne Strom aufgewachsen. Crazy.
Das kommt mir halt auch so vor, wie wir sind, es ist einfach jetzt so richtig so schnell, ja, also es tut sich gerade so viel, es verändert sich so viel, nicht zum Besseren. Also halt in den letzten 20 Jahren, jetzt passiert was. Und jetzt steht halt wirklich die ganze Welt still.
ich muss jetzt ganz kurz noch auf was einhaken, was du gesagt hast, ganz am Anfang. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, dass dieses System nur für ganz, ganz, ganz wenige Menschen ein lebenswertes Leben hervorbringt. Da muss man sich natürlich fragen, also was ist denn ein lebenswertes Leben? Ich glaube jetzt ehrlich nicht, dass die ganzen, und jetzt Achtung, Pauschalisierung, mit dem Burnout und die so viel arbeiten und lalala, dass die ihre Leben alle so nicht lebenswert finden.
Glaube ich auch nicht.
Weil ja das System uns auch sagt, was lebenswert ist, nämlich, dass wir Geld haben, dass wir einkaufen, dass wir fortfahren, dass wir einen großen Fernseher haben. Ich glaube, dass es schon da anfangen muss, dass man eine völlig neue Definition von dem erschafft, was ist ein lebenswert eigentlich. Bei mir fällt gerade echt der Groschen, glaube ich. Warum? Ja, genau. Warum nämlich keiner das mit der Klimakrise, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es formulieren kann, aber der Groschen, der bei mir gerade gefallen ist, ist, wenn mir die ganze Zeit jemand anderer sagt, was lebenswert ist für mich, dann laufe ich die ganze Zeit dem hinterher, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und wenn ich das nie hinterfrage und nie was anderes sehe, dann ist das immer die Wahrheit, oder? Aber und deshalb gibt es auch gar nicht die Notwendigkeit, aus dem System auszusteigen und zu sagen, okay, irgendwie vielleicht haben wir jetzt Corona-Krise, weil wir alle Kapitalisten sind, sondern dann bleibt da einfach alles so, wie es ist und so ist es gut. Aber wenn ich irgendwann aus der Vorbahn aussehupfe, aus was für einem Grund auch immer, weil ich entweder todkrank bin oder sowieso ein anderes Mindset habe oder was weiß nie, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen Querdenker sind oder irgendwie superkritisch oder was auch immer, dann erst, wenn ich eine neue Definition von lebenswertem Leben habe und sehe, was dazu notwendig ist und sehe, dass dieses System, in dem wir jetzt sind, eigentlich dafür überhaupt nicht erfolgreich sein kann, erst dann kann sich was bewegen.
Mein Groschen ist ähnlich. Und zwar, wenn, also ich würde ja sagen, ein lebenswertes Leben ist dann, wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind. Wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, dann bin ich zufrieden und befriedigt und habe ein lebenswertes Leben. Es kann ja Bedürfnis nach Anerkennung sein, nach ja, Kreativität, wie auch immer. Aber wenn...
Wir reden jetzt nicht von Grundbedürfnissen.
Nein.
Nur zur Definition.
Na genau. Ja. Also ich meine jetzt nicht, dass ich was zum Essen über dem Kopf. Genau, ja. Und wenn ich aber in einem System aufgewachsen bin oder so in einem System drinnen bin, wo mir ständig rundherum alle sagen, was meine Bedürfnisse sind. Also die Werbung sagt mir ja, hey du hast übrigens das Bedürfnis, ich hätte da die Lösung, kauf das, dann ist das. Weil diese Bedürfnisse, die sind ja auf einer ganz grundlegenden Ebene ja eh immer die gleichen. Aber die kann man halt so und so dann ausformen und ausformulieren vor allem. Und dann hat man halt das Gefühl, das riesige Loch in mir, wie auch immer, stopfe ich halt mit Konsumgütern. Und das ist halt ein Teil von dem System. Und wenn mir das System sagt, du hast das Bedürfnis, kauf das, dann ist dein Bedürfnis befriedigt und zusätzlich auch noch sagt, wir in der westlichen Welt haben alle unsere Bedürfnisse erfüllt, weil wir haben das Geld, um uns das zu kaufen, dann habe ich ja diese zwei Ebenen, nämlich um ein lebenswertes Leben zu haben, muss ich meine Bedürfnisse erfüllen und beides entscheide ich aber nicht selber. Beides wird mir die ganze Zeit gesagt. Es ist sehr ähnlich wie das, was bei dir gerade passiert ist.
Ja, ich glaube, es ist das Gleiche, nur
ein bisschen anders ausgedrückt. Ja.
Schauen ein bisschen von anderen Richtungen drauf, ja.
Und was ich halt aber jetzt schon auch relativieren muss, ich sehe das auch ganz gerade bei meiner Oma, dass sie schon oft sagt, es ist dann viel leichter geworden. Also der Fortschritt, dass der Strom gekommen ist, dass das und das und das gekommen ist, schafft mehr lebenswerte Leben in diesem Fortschritt. Also haben Millionen, Milliarden Menschen davon profitiert.
Ich habe heute ein paar Seiten im Homo Deus gelesen.
Das Buch vom Harari.
Genau, und da hat er geschrieben, je mehr Fortschritt, desto mehr wissen wir. Desto mehr wir wissen, desto weniger können wir aber auch prognostizieren. Und an das habe ich jetzt denken müssen, weil also je mehr Fortschritt wir haben, desto mehr Freiheit haben wir gekriegt, aber desto weniger frei sind wir geworden. Weil alle Dinge, die jetzt zum Beispiel in den Zeiten der Industrialisierung erfunden worden sind, um das Leben leichter zu machen, haben eigentlich im Endeffekt nur dem Kapitalismus gedient. Und das Leben ist nicht leichter geworden, sondern wir haben das Gleiche weitergemacht, nur schneller, automatisierter, in größeren Mengen. Also wir sind nie bei denselben Ansprüchen geblieben. Im Fortschritt haben sich nicht nur unsere Möglichkeiten verändert, sondern es hat sich auch unser Anspruch verändert. Oder unser Gier oder was auch, wie auch immer man es nennen will. Und deshalb bringt uns das unter Anführungszeichen nichts. Weil wenn ich jetzt, weil ich ein Auto habe, schneller in die Arbeit komme, heißt es nur, dass ich mehr arbeiten kann. Und nicht, dass ich deshalb mehr Zeit habe, um irgendwas anderes Nettes zu machen. Also die Frage ist schon immer, wie nutzen wir diese Möglichkeiten, die sie uns ergeben? Und wenn ich das immer nur nutze zu dem Zweck, dass irgendjemand sein Reichtum vermehrt, worum es im Kapitalismus im Endeffekt geht, dann haben wir alle, wir Arbeiterbienen, gar nichts davon.
Wir arbeiten ja jetzt gerade im Homeoffice und 3 von 4 Leuten arbeiten zu 100% am Computer. Meine Mutter ist Lehrerin, also Volksschullehrerin, und die arbeitet nicht 100% am Computer. Und dann hat meine Oma jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass sie das überhaupt nicht versteht. Also wir arbeiten mit dem Computer, aber was tun wir? Sie versteht das überhaupt nicht. Und irgendwann hat sie dann den Gedanken weitergesponnen und hat gesagt, wie der Computer gekommen ist, haben sie gesagt, dann muss man weniger arbeiten, weil der Computer nimmt nämlich die Arbeit an.
Siehst du? Das ist genau das.
Es ist genau
das. Und das war mit allem so. Es wird eigentlich leichter, aber dafür müssen wir, also dafür muss es dann einfach mehr sein, sozusagen. Und das ist so absurd, ne? Also das ist, glaube ich, das, was so falsch läuft irgendwie. Und deshalb ist auch der Satz, wenn jetzt dann alles automatisiert wird, dann nehmen uns die Roboter die Arbeit weg, so idiotisch, weil es wird nicht passieren. Also ja, die Roboter werden dann Arbeiten machen, die wir jetzt machen, aber wir werden dafür dann andere Dinge machen. So wie es immer war in den letzten, was weiß ich, wie lange Industrialisierung schon passiert. Aber ich glaube, das eine Ding, das so vorschläft in dem System. Ja, das ist so traurig. Kommt mir gerade vor.
Da habe ich im Herbst, ich weiß gar nicht, ob das im Herbst war, bin ich draufgekommen, dass ich selber für mich den Teufelskreis sehr gut durchbrechen kann. Weil es gibt ja ganz viel so wie kann man selber effizienter arbeiten und bla bla bla. Und ich bin dann für mich draufgekommen, ich mag solche Ansichten sehr gern und ich beschäftige mich sehr gern damit. Aber was ich immer falsch verwendet habe, ist, ich habe es dafür verwendet, also ich habe es so verwendet, dass ich schneller
arbeite. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt.
Ich habe es dafür verwendet, dass ich, wenn ich schneller arbeite, kann ich mehr arbeiten.
Könntest du. Das ist ausnahmsweise mal was, wo ich einen Konjunktiv verwenden würde.
Ich habe das auch immer gemacht. Ich habe schneller gearbeitet, weil dann habe ich in einem Tag mehr reingebracht.
Mhm.
Bis ich dann gecheckt habe, was es mir ehrlich bringt, wenn ich sage, ich arbeite schneller, damit ich weniger lang, also weniger arbeiten, ja, weniger Zeit braucht für das Arbeiten.
Ja.
Und das ist ja jetzt wieder so. Ich helfe halt im Garten und auch bei meiner Oma und so. Und was sie mir die ganze Zeit sagt, ist, wie schnell ich arbeite. Und das stimmt halt. Aber mich schert es ja auch nicht, dass ich da 2 Stunden lang Fenster putze, wenn ich es halt auch schneller machen kann. Also das habe ich ja. Ich arbeite halt lieber schneller, habe dann länger Zeit, dass ich nichts tue oder puzzle oder lese. Und habe auch bei dem einen Projekt, wo ich gerade mitarbeite, auch gemerkt, nur weil ich schnell arbeite, heißt das nicht, dass ich mehr arbeiten muss als alle anderen, sondern ich kann halt einfach mehr frei haben. Und ich finde, das kennt man mit den Computern auch manchmal so, wo wir es entscheiden können.
Funktioniert aber, glaube ich, auch nur dann, wenn man so für sich arbeitet. Weil wenn man, das kenne ich nämlich auch aus dem Team, wenn dann einer schneller ist als alle anderen, dann heißt es ja, der tut jetzt nichts, ne? Der chillt nur, der arbeitet, weil ganz oft wird ja die Quantität, über das haben wir ja glaube ich auch schon mal geredet, die Quantität dann einfach mit der Qualität verwechselt und also ersetzt. Und das wird halt dann, da wird es dann schwierig. Aber so, wenn man für sich arbeitet, macht das natürlich absolut Sinn. Also, dass man das dann aber auch so nutzt, dass man in der Zeit, wo man dann, weil man schon so effizient war, mehr Zeit hat, dass man dann auch einfach echt chillt.
Mir fällt da gerade eine Analogie ein und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine ist. ich habe mir heute ein Video angeschaut. In einem kurzen Segment ist es darum gegangen, dass ja die Luftverschmutzungsverursacher, Industrie und Verkehr in den letzten Jahrzehnten extrem viel besser geworden sind. Also sind viel effizienter geworden und verschmutzen quasi die Luft nicht mehr so. Also das ist eh klar, wenn man sich ein Auto von, also so ein Oldtimer oder vor 50 Jahren anschaut und ein Auto jetzt, das ist ganz natürlich ganz was anderes.
Aber dafür gibt es auch wieder viel mehr
davon. Es gibt viel mehr Autos. Ja, genau.
Ja.
Das ist halt auch, glaube ich, was, wo ich schon grundsätzlich Potenzial im System sehe, dass man solche guten Sachen, also was man weit effizient weiterentwickelt, nicht effizient weiterentwickelt, um dann mehr haben zu können, sondern um wirklich das besser zu machen.
Ja, aber das kann in einem kapitalistischen System niemals funktionieren. Das sieht man ja. Also was da draußen ist nur gut eingesetzt. Weißt, sogar die Schnittblumen hat man kapitalisiert. Und jetzt müssen sie es alle wegschmeißen, weil niemand Schnittblumen kauft. Solange da irgendwo immer im Hintergrund steht, es muss wer Geld irgendwo rauskommen, kann nichts nur für einen guten Zweck sein. Gibt's nicht.
Ich frage mich manchmal, ob Kapitalismus schon dazu dienen könnte, ein ökologisch sinnvolles System zu kreieren, wenn man es schaffen würde. Also ich habe ja Volkswirtschaft studiert und da spricht man immer von externen Effekten. Also ganz ein klassisches Beispiel wäre, dass du eine Wäscherei hast an einem Fluss und du waschst die Wäsche und als und das ist aber so ein abgeschlossenes System. Und als externen Effekt hast du, dass das Wasser im Fluss verseucht ist oder halt dein Abwasser kommt da rein und dann können dort flussabwärts halt die Fische nicht mehr gescheit überleben, weil die Fische alle sterben. Das wäre so ein klassischer externer Effekt. Und das ist in meinen Augen eigentlich das größte Manko am jetzigen System, nämlich dass diese externen Effekte nicht internalisiert werden, also nicht im Preis wiedergespiegelt werden. Wenn das nämlich so wäre, wären zum Beispiel wahrscheinlich die meisten Bio-Lebensmittel günstiger als konventionell produzierte. Aber man schaut halt jetzt nicht auf das. Und dann frage ich mich manchmal schon, ob es eine Möglichkeit wäre, wenn man das irgendwie internalisieren könnte, zum Beispiel mit einer CO2-Steuer, ob der Kapitalismus so von den Grundzügen her eine Möglichkeit wäre, mit dem umzugehen. Also dass das funktioniert, weil wenn man auf einmal... Wenn jetzt die Wäscherei den ganzen Fischen flussabwärts die Fischfangentgänge ersetzen muss und das mit einberechnen muss, also dann tun sie das vielleicht und dann rechnen sie halt, okay, so viel im Jahr müssen wir den Fischern zahlen und das müssen wir halt einfach mit einplanen.
Aber glaubst du, dass das dazu führen würde, dass die ihr Abwassersystem verbessern?
Klar.
Oder dass es nur dazu führen würde, dass sie sagen, ist mir scheißegal, dann geben wir halt die Fischer Geld und die Geschichte hat sie. Weil das passiert nämlich jetzt. Wir haben ja für gewisse Auflagen und so gibt es ja jetzt schon, ne? Auch in diesem kapitalistischen System. Und man kennt es ja, dass Firmen dann einfach sagen, ja, die Strafe, die rechnen wir ein, das zahlen wir, drauf geschissen.
Die Firmen werden immer desto noch billiger ist. Also weniger Kosten verursacht. Und wenn es weniger Kosten verursacht, das eigene Abwassersystem effizient zu machen. Und deshalb braucht man halt zum Beispiel bei der CO2-Steuer auch einen guten, also einen richtigen Preis für verursachtes CO2 oder CO2-Äquivalente. Weil wenn der Preis nicht stimmt, dann passiert halt genau sowas, wie du gesagt hast. Dann sagen halt Firmen, na okay, dann soll ich da halt irgendwie strafen oder kaufen wir da halt mehr CO2-Zertifikate oder wie auch immer, weil es billiger sind. Und da glaube ich, muss es, aber ich habe ja keine Ahnung, wie ich sowas ausschauen kann, einfach eine Änderung geben.
Das Einzige, was ein kapitalistisches System zu sowas bringen kann, was du jetzt gerade schilderst, das macht ja alles total Sinn. Und ich glaube, dass das möglich ist. Aber da muss eine ganz klare Motivation geben. Und die einzige Motivation, die es in diesem großen System dazu gibt, ist Angst vorm Sterben. Das kann nur eine totale Klimaeskalation sein.
Ja, so wie wir es jetzt mit Corona haben.
Ja, aber da ist Corona echt nur ein Kindergeburtstag gegeben, Klimaeskalation. Und also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es gibt, ich glaube, 10 europäische Länder haben sich dazu committed, dass jetzt quasi der Wiederaufbau der Wirtschaft grün werden soll. Ich habe nur das gelesen und habe überhaupt keine nähere Information dazu. Deshalb, also das wäre ja jetzt schon eine Möglichkeit, ne? Jetzt sind wir bei so viel quasi weit unten und alles ist ganz furchtbar und viele Dinge müssen neu aufgebaut werden, dann wäre das ja eine Chance. Und wenn jetzt schon 10 europäische Staaten checken, okay, das hat jetzt auch was mit dem Klima zu tun, wir müssen jetzt aufs Klima einfach schauen, dass man Dinge anders macht. Ja, also ich glaube, dass es einen ganz einen großen Wandel in der Denke braucht. Und zwar bei allen. Es müssen sie alle Gelddruckmaschinenbetriebe der Welt müssen sie committen, wir wollen das jetzt tun. Ich weiß nicht, ob ich da optimistisch oder pessimistisch bin, was das betrifft.
Ich weiß es auch nicht. Ich hätte jetzt, also ich muss ja da immer an unsere Regierung denken und ich stelle mir immer vor, was muss passieren, dass die wirklich ernsthafte Bemühungen unternehmen, dass das ein nachhaltiger Wirtschaftsaufbau wird. Und das, also ich glaube, es kann zum Beispiel damit funktionieren, wenn die wirklich davon überzeugt sind, dass ein nachhaltiges Wirtschaftssystem auch viel krisenstabiler ist. Und man hört schon immer wieder, dass es halt noch mehr Pandemien wie die geben soll in Zukunft und dass das jetzt nicht was ist, was once in a lifetime so ungefähr ist, sondern schon immer wieder passieren kann.
Ja, und das kann auch noch viel anders ausgehen. Also wenn man jetzt an die erste SARS-Epidemie denkt, das war ja super, hyper, hyper gefährlich. Also da sind ja gleich mal alle gestorben. Das haben sie halt einfach nur relativ schnell eingedämmt und eingreisen können deshalb. Aber weil es auch so gefährlich war. Weil es einfach ganz klar war, wer es gehabt hat. Und das kann auch passieren. Es muss nicht alles unter Anführungszeichen so glimpflich sein wie jetzt Corona.
In meiner Vorstellung ist ein nachhaltiges Wirtschaftssystem natürlich viel krisenstabiler. Ich merke das, also ich habe natürlich ganz viele Analogien gerade, weil ich halt in einem Mini-Ort wohne, der quasi von den restlichen Orten echt abgeschnitten ist. Und wir haben aber im Ort alles, was man halt braucht. Wir haben 2 Kreislereien, wir haben einen Bäcker, wir haben einen Metzger, wir haben eine Post. Also ja, es ist halt alles da und jetzt wird halt auch wirklich wieder in den Geschäften einkauft. Und nicht im Nachbarort, weil am Heimweg, also der Hofer oder ein großer Spar, kriegt man halt mehr, kauft man das halt dort ein. Das geht halt jetzt nicht. Jetzt kaufen halt alle da ein.
Was ich ganz spannend gefunden habe, war, also bei mir in der Firma ist es jetzt so, dass man vom Kunden relativ viel Feedback gekriegt hat. Also wir haben eine relativ hohe Nachfrage jetzt gehabt und wir waren natürlich komplett an unserer Kapazität. Also das kann sich nicht ausgehen, was da plötzlich passiert ist. Ne? Und dann haben ganz viele Leute halt das Feedback gegeben, ja, jetzt will man schon einmal quasi dann da die heimische Wirtschaft unterstützen und dann bestellt man da was im Onlineshop und dann kriege ich das ewig nicht und lalala und lalala. Ne? Und bei Amazon ist das alles ganz anders. Und dann möchte ich ja eigentlich als Privatperson gern sagen, ja, Leidl, das ist nämlich genau das, was passiert. Wenn ihr sonst immer nur bei Amazon einkauft, oder was weiß ich wo, ja, dann freilich richten wir uns nur auf die Nachfrage aus, die da ist, weil ich kann jetzt nicht da einen zweiten Amazon hinstellen, wenn die Leute alle beim anderen Amazon das alles kaufen, das macht ja keinen Sinn. Und dann plötzlich daherzukommen und zu schimpfen, wenn ich sage, jetzt tue ich das einmal und dann läuft das nicht, ja, das kann nicht laufen, weil es gibt ja das restliche war die Nachfrage auch nicht. Das ist ja absurd, wie soll sich denn das ausgehen? Also, und ich finde, man sieht das halt jetzt einfach extrem gut und man sieht jetzt extrem gut, dass alles das, was wir in den letzten 20 Jahren wegrationalisiert haben oder weißt, also die ganzen kleinen Kreisler, die ganzen kleinen Geschäfteln, die ganzen Spezialgeschäfteln, das hätten wir jetzt gerade alles gern wieder. Und dann reden wir davon, dass wir in Österreich wieder, was für Sie, dass man Medikamente wieder in Österreich herstellt und alles Mögliche wieder in Österreich produziert. Ja, wieso haben wir denn das alles ausgelagert? Also, ich meine, ein klareres Zeichen gibt es fast nicht. Dass wir uns jetzt plötzlich wieder wünschen, alles, was wir vor 30, 40 Jahren gehabt haben, hätten wir jetzt gern wieder. Krisensicher. Ich glaube jedenfalls, dass uns eine sehr spannende Zeit bevorsteht.
Das glaube ich auch.
Wo wir an ganz viele Weggabelungen kommen werden, wo ganz viele Chancen auch liegen auf der Straße. Brauchen es jetzt nur aufhängen, glaube ich.
Zur Weggabelung, mir kommt so vor, dass wir jetzt als Gesellschaft, aber halt auch als Individuen, an einer Weggabelung stehen. Also wir sind jetzt wo wir uns neu ausrichten können oder müssen. Also es wirkt auf mich so wie eine Y-Kreuzung. Es gibt halt zwei Möglichkeiten oder mehr oder ja. Aber was ich halt nicht sehe, ist zurück. Was muss man jetzt tun als Staat, als Regierung, dass man das alte System wieder aufbaut? Man muss jetzt auf unbestimmte Zeit den Härtefallfonds auszahlen. Man muss das auf unbestimmte Zeit einplanen. Hat extrem viel Verwaltungsaufwand. Warum macht man nicht einfach, wenn man so in einer Zeit von Unsicherheit ist, sagt man einfach, hey Leidels, bedingungsloses Grundeinkommen, da jeder von euch, solange wie das dauert, kriegt's das.
Aber ich glaub, das können sie nicht machen. Da haben sie keine Routine, das können sie nicht. Das können sie nicht berechnen. Da haben sie keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, man greift auf diese Strukturen zurück, weil man die kennt und weil die einschätzbar sind. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht einschätzbar. Das kann man nicht ausrechnen.
Aber man kann es ja zumindest für die Zeit einführen, wo die Krise jetzt ist.
Ja, aber ich glaube, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Das ist viel zu unsicher, da weiß man irgendwie nicht.
Ja, aber man kennt die Situation ja auch nicht, in der waren wir auch noch nie.
Weißt, und dann kommen die ganzen von rechts, die dann sagen, was die sowieso mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, also allein der Begriff schon Widerstand hervorruft und...
Ich verstehe ja, warum man sich nicht drüber traut. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Aber jetzt wäre halt die Zeit für was Neues.
Ja, jetzt wäre die Zeit, diese ausgetretenen Pfade zu verlassen, weil die haben uns da hingebracht, wo wir sind. Ne? Aber, also, ich würde ja manchmal jetzt ganz gern, ich jetzt länger keine Nachrichten geschaut und gestern habe ich mal ganz kurz in Sebastian Kurz gesehen in einem Video. Der schaut ja schon komplett fertig aus, oder? Ich möchte echt gern wissen, wie es dem geht, wenn der sich am Abend das Hemd auszieht daheim und sie ins Bett fallen lässt. Also ich habe jetzt eigentlich keine Sympathien für unseren Bundeskanzler, sage ich ganz ehrlich. Aber so als Mensch tut er mir gerade echt ein bisschen leid. Also überlege mal, was da für Entscheidungen zu treffen sind. Das ist ja absurd. Das sind auch nur Leute, ganz normale Leute.
Die auch so eine Situation noch nie durchgemacht haben.
Ja.
Und für sowas natürlich nicht vorbereitet sind. Und Nein. Für das, dass sie alle keine Ahnung haben, für die machen sie das nicht so schlecht. Muss ja. Ich auch ehrlich einmal sagen.
Ja, das stimmt, das ist absolut, ja.
Und ich glaube ehrlich nicht, dass der am Abend ins Bett fällt. Ich glaube, dass der in der Morgendämmerung irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube, dass die alle so wenig schlafen, wie sie ausschauen, dass sie schlafen.
Ja.
Muss ich jetzt ehrlich sagen.
Wahrscheinlich.
Ja. Nicht leicht.
Nein.
Also ich glaube auch, da muss man sich irgendwas festhalten, was irgendwie Sicherheit vermittelt.
Genau. Ich glaube
auch, nämlich, wenn ich da eh schon nicht weiß, wohin, dann nehme ich was her, wo ich mich schon ein bisschen auskenne. Und nicht, was nicht nur Neuland betritt. Aber ich glaube halt, dass das eine Chance wäre, Neuland zu betreten, neue Krisen mit neuen Wegen zu bestreiten. Und nicht immer nur das gleiche alte eingefahrene.
Also ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre jetzt dann einfach, wenn sich es dann jetzt wieder ein bisschen erholt, einfach dann super konservativ das auf Oldschool durchzuziehen. Das darf auf keinen Fall passieren. Weil dann sind wir ganz schnell wieder irgendwo da. Also,
ja, dann sind wir in der Krisensicherheit vor 30, 40 Jahren, aber die Frau daheim steht genau. Und selber kocht.
Na. Jetzt mal gleich ganz anders. Ja, wir werden sehen. Ich würde jedenfalls sagen, Sarah, so schön dieses Gespräch heute ist, wir werden diese Folge zu einem Ende bringen und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich schon sehr.
Danke, Sarah.
Danke, Dani.